Profil-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Diese finanziert unseren unabhängigen Journalismus. Der junge Wirtschaftspodcast Business Klasse wird von Raiffeisen Holding, Niederösterreich-Wien gesponsert. Profil Business Klasse. Hier sind Sie am Wort. Die Schülerinnen und Schüler der BHAG 10 treffen auf Finanzminister, Kryptogurus und Bankenbosse. Es geht um Geld und Verantwortung, um Privatjet statt Schulbank, um Dividenden statt Klarna-Schulden.
Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer neuen Folge der Business Klasse. In diesem Format interviewen wir, die Schülerinnen und Schüler der BHAG Wien 10, Persönlichkeiten aus der heimischen Wirtschaft. Und wir nehmen jede Folge bei uns an der Schule in der Klasse auf. Mein Name ist Iliara und neben mir sitzt meine Schulkollegin Jelena.
Hallo auch von mir. Und uns gegenüber sitzt unser heutiger Gast, Monika Köppel-Turiner. Hallo und danke, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Sie sind ja Ökonomin, genauer gesagt Volkswirtin. Und wir wollen heute mit Ihnen über ein paar sehr aktuelle wirtschaftliche Themen sprechen. Wir haben uns ziemlich gut vorbereitet und uns auch bei unseren Freunden umgehört, was Sie gerade beschäftigt. Aber bevor wir anfangen, wollen Sie sich kurz vorstellen und den Hörerinnen erzählen, was Sie machen?
Ja, sehr gerne. Mein Name kennen Sie schon. Ich bin Universitätsprofessorin für Volkswirtschaftslehre. Ich leite das Forschungsinstitut ECO Austria. Wir machen eben Wirtschaftsforschung in Österreich. Ich komme ursprünglich aus Polen, wohne aber schon inzwischen fast 20 Jahre in Wien. Habe zwei Kinder. Eins ist in der Unterstufe und ein kleiner ist in der Volksschule. Und ich freue mich, dabei zu sein.
Warum wollten Sie denn Ökonomin werden und warum ausgerechnet in Österreich? Wir fragen, weil wir jetzt auch sehr bald entscheiden müssen, was wir nach der Schule machen. Und das ist ein sehr wichtiges Thema für uns momentan.
Mhm. Ja, zu einem sind meine beiden Eltern Professoren, einer für BWL und meine Mama für VWL. Ich war immer sehr gut in Mathematik in der Schule und ich wusste, dass es eben was mit Mathematik sein wird. Und bis zum Ende habe ich geschwenkt zwischen VWL, Mathematik oder Physik. Am Ende habe ich mich überzeugen lassen von meinen Eltern, dass mit VWL ein bisschen die Karriereperspektiven vielleicht besser sind, was ich eigentlich inzwischen gar nicht mehr so sehe. Ich denke, mit Mathematik und Physik kann man sehr gut leben. Also meine Eltern haben sehr viel Einfluss drauf gehabt und da vielleicht das erste Wort Warnung bei der Entscheidung. VWL ist nicht nur das, was man in der Zeitung ein bisschen über Zinsen und Inflation liest, das ist sehr viel Mathematik und das war ein großer Schock für meine Kolleginnen im ersten Jahr Studium. Deswegen, das muss man schon mögen, wenn man VWL studieren will.
Vielen Dank. Reden wir mal über ein anderes Thema, das uns gerade alle irgendwie beschäftigt, die Inflation. Die Preise sind gestiegen. Wir merken das ja, wenn unser Taschengeld für manchen plötzlich nicht mehr reicht oder unsere Eltern müssen mittlerweile höhere Mieten zahlen. Und die Frage ist jetzt, was sind denn die Hauptursachen dafür und warum sind die Preise so stark gestiegen?
Naja, das Ganze hat begonnen schon eigentlich vor der russischen Angriff auf die Ukraine. Wir hatten nach der Corona-Krise sehr, sehr viel Ersparnisse, die auch ausgegeben worden ist. Und das sieht man bis heute, indem beispielsweise die Preise in Hotels und Restaurants sehr stark gestiegen sind. Zu einem, weil auch die Kosten für die Restaurants gestiegen sind, aber zu anderem auch, weil Nachfrage, also die Bereitschaft der vielen Konsumentinnen immer noch gegeben ist, das Geld auszugeben. Das ist der eine Grund. Und was noch zusätzlich im Jahr 25 besonders schlecht sind die Energiepreise. Was wir gesehen haben, eben in den letzten 3 Jahren haben die Energiepreise sehr, sehr stark angezogen. Das hat mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine zu tun, das mit sich einen sehr, sehr starken Anstieg der Gaspreise gebracht hat. Und die sind zwar inzwischen geringer geworden, aber immer noch viel höher als vor 2020 und die wiederum beeinflussen wir stark, Strompreis steigt und das natürlich spüren wir direkt bei den Haushaltsausgaben, aber auch alle Unternehmen, alle Firmen, die mit Strom oder Gas irgendwas produzieren, müssen natürlich auch die Preise erhöhen. Und im Jahr 25 kommt noch ein besonderes Effekt dazu, dass bis Ende letztes Jahres haben wir gewisse Unterstützungen gehabt von der Regierungen, die die Strompreise gesenkt haben, Steuern wurden gesenkt und also wurde dieser Stromkostenzuschuss wurde gewährleistet, dass die Preise auch für die Haushalte gebremst hat, aber der ist jetzt ausgelaufen mit Ende 24 und deswegen 25 haben wir einfach einen statistischen, mathematischen Effekt auf die Inflation. Der soll sich allerdings eben in Jänner wieder beruhigen. Also das würde wahrscheinlich um nicht ganz 1 Prozentpunkt die Inflation senken.
Interessant. Und was denken Sie, was kann die Politik dagegen tun, damit die Preise nicht so stark steigen?
Ja, also die Ursachen primär ansprechen. Also es ist sehr verlockend zu denken, dass wir vielleicht mit Preisdeckel oder sonstigen Maßnahmen was erreichen können, was natürlich in der kurzen Frist sehr wohl eine Möglichkeit ist. Wenn ich sage, ich würde jetzt einfach die Preise fixieren oder die Mieten fixieren, dann kann ich in der kurzen Frist natürlich die Inflation senken. Nur das Problem ist, und das ist, womit wir uns eben primär in der Volkswirtschaftslehre beschäftigen, ist, was hat das denn für Nebenwirkungen? Und jetzt nehmen wir eine Mietpreisbremse, die würde bedeuten, dass jetzt zwar für alle die Mieten ein bisschen sinken, aber wiederum werden auch weniger neue Wohnungen gebaut in der Zukunft, weil die Investoren, die Geld anlegen und neue Wohnungen finanzieren, würden sagen, naja gut, aber mit dieser niedrigen Miete verdiene ich auch weniger und das ist auch für mich weniger attraktiv, neue Wohnungen zu bauen oder Wohnungen zu renovieren beispielsweise. Das heißt, wir müssen hier immer abwägen, was wollen wir erreichen und sind diese Nebenwirkungen nicht ins eigentlich noch schlimmer sozusagen als, die Medizin ist schlimmer als die Krankheit in dem Fall. Also im Wesentlichen bleibt uns wirklich auf die Ursachen der Preisanstiege zu schauen. Und das ist eben primär die Energie gewesen jetzt. Deswegen sehr viele Vorschläge orientieren sich an Senkung der Strompreise, Senkung der Gaspreise. Die Regierung hat kürzlich wieder beschlossen, die Abgaben auf Strom wieder zu senken ab nächsten Jahr und schnell einfach erneuerbare Energie ausbauen, sodass wir auch diesen Gas auch nicht mehr brauchen für die Stromerzeugung, der einfach teurer bleiben wird auf Dauer. Und beispielsweise bei den Mieten, genau, müssen wir einfach mehr Wohnungen bauen, weil Wien beispielsweise als Ballungsraum ist noch immer ein Einzugsgebiet für sehr viele Menschen, die hier arbeiten wollen. Und wenn es zu wenig Angebot wird und zu viel Nachfrage, dann steigen natürlich die Preise. Also mehr bauen, vielleicht schneller bauen, weniger Genehmigungsverfahren. Das wären so die zwei Hauptelemente, die ich jetzt nennen würde.
Wir hören und lesen gerade immer wieder, dass Österreich wirtschaftlich nicht so gut dasteht, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass Menschen ihre Jobs verlieren, dass das Land sehr hohe Schulden hat. Ist die Lage wirklich so schlecht?
Ja, also wir wachsen inzwischen ein bisschen. Die Frage ist natürlich, was unsere Ansprüche sind und was unsere Konkurrenzländer machen. Es ist so, dass natürlich diese große Rezession, also die Schrumpfung der Wirtschaft, die ist fürs erste Mal beendet. Aber wir werden sehr, sehr schwach wachsen in den kommenden Jahren und auch also in Österreich auch verglichen mit anderen europäischen Ländern auch viel, viel schwächer. Das bedeutet eben, dass wir nicht so schnell, wie wir es gerne hätten, vielleicht auch unseren Wohlstand erhöhen können. Das kommt natürlich mit Konsequenzen, weil Wachstum ist jetzt keine abstrakte Zahl, die irgendwie nur die Ökonomen interessiert, sondern mit Wachstum kann ich schöne Sachen kaufen, wie gute soziale Absicherung, gutes Gesundheitssystem, gute Schulen und so weiter. Das heißt, wir brauchen das. Und was wir sehen, ist, dass die Rest der Welt oder auch der Rest von Europa sich schneller entwickelt als wir. Und das ist natürlich auf Dauer in dem ein Problem, dass wir werden vielleicht unsere Exportmärkte verlieren, weil jemand andere einfach auf unsere Märkte drängt. Wir werden nicht mehr so kompetitiv in unserer Produktion. Das heißt, das ist die Tatsache, dass die Rezession vorbei ist, ist noch sozusagen nur halb gut. Also das Glas ist noch halb voll erst. Ist das ein Problem? Also ja, es ist ein Problem und was sind die Ursachen, was kann man tun? Also die Schwäche, die wir jetzt sehen, hat Gründe, die nennen wir strukturelle Gründe. Das heißt, wie schnell eine Wirtschaft wachsen kann, bestimmt sich im Wesentlichen durch zwei Faktoren. Wie viele Menschen sind am Arbeitsmarkt und wie viel sie pro Stunde einfach erwirtschaften können. Das eine durch das andere multipliziert ergibt mir sozusagen die gesamte Wirtschaftsleistung eines Landes. Und wir haben zwei Probleme. Zu einem, wir haben weniger Menschen am Arbeitsmarkt, weil wir altern sehr schnell als Gesellschaft. Nicht nur deswegen, aber primär deswegen derzeit. Und zweitens, unsere Produktivität pro Stunde steigt nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Und gegen das Erste hilft natürlich, Arbeitsmarkt zu reformieren oder vielleicht Menschen etwas später in die Pension zu schicken, sondern dass wir auch am Arbeitsmarkt bleiben. Gegen das Zweite hilft primär technologischer Fortschritt, also Forschung, Entwicklung, gute Bildung, sodass wir auch eben pro Stunde produktiver werden. Und diese zwei Probleme sehe ich noch ein bisschen zu wenig angesprochen in der Politik der Regierung.
Naja, Sie haben auch meine nächste Frage beantwortet, die wäre, was sollte die Regierung tun, um diese Probleme zu lösen?
Ja, die Regierung tut ein bisschen in die Richtung, aber in meinen Augen ein bisschen zu wenig, weil, wie gesagt, der primäre Punkt ist der Arbeitsmarkt. Wir haben einfach wenig Menschen. Verglichen mit vor 20, 30 Jahren werden wir viel älter, und wenn wir weiterhin mit 60, 61 Jahren in Pension gehen und Menschen leben inzwischen 85 Jahre und gesund leben wirklich auch sehr lang, dann verlieren wir enorm viel hier zu einem an dem Arbeitspotenzial dieser Personen und zu anderem dadurch, dass wir denen auch nur die Leistungen zahlen müssen, die noch weniger Menschen eben als in der Vergangenheit finanzieren müssen durch ihre Erwerbsarbeit. Das heißt, in die Richtung müsste in meinen Augen noch viel mehr passieren. Und zu anderem eben in dem Bereich Forschung und Industriepolitik bin ich selber gespannt. Ich weiß nicht, wann unser Podcast ausgestrahlt wird, aber wir werden wahrscheinlich am 15. Jänner erfahren, was da genau geplant ist. Und vielleicht ist da eh mehr, als wir alle denken.
Das hoffe ich.
Na, dann komme ich gleich zum nächsten, nämlich Sie und Ihr Institut Eco Austria beraten ja auch die Regierung in Wirtschaftsfragen. Und wie kann man sich das vorstellen? Also wie können wir uns das vorstellen? Sagen Sie konkret den Politikern, welche Reformen sie umsetzen müssten, und hören sie dann auch wirklich auf sie?
Es erfolgt in unterschiedlichen Formen. Also primär machen wir das über Studien. Wir arbeiten sehr eng mit diversen Ministerien, die uns einfach mit einer Fragestellung kommen auf uns zu und fragen, was würde diese Reform bringen beispielsweise. Nehmen wir, was würde denn passieren mit unserem BIP oder mit Beschäftigung, wenn wir jetzt die Einkommensteuer um 5 Prozentpunkte senken? Solche Fragen beantworten wir. Die beantworten wir dann schriftlich in Form von Studien, die wir mit so großen Modellen und sehr, sehr viel Rechnereien durchführen, oft über mehrere Monate. Oft kommen so Ad-hoc-Anfragen auch, zu konkreten, sehr kleinen Schritten. Das erfolgt ein bisschen informeller, und vielleicht in ein, zwei Wochen müssen wir ein bisschen an Literaturrecherche machen und beispielsweise vergleichende Reformen als anderen Länder anziehen und sagen, okay, die Schweden haben das auch gemacht oder die Dänen haben es gemacht, das ist das und passiert. Also das wäre jetzt so eine Abschätzung, ohne so eine große sozusagen Studie daraus zu machen. Und was wir auch tun, ist, wir werden auch regelmäßig eingeladen in diverse Gremien von Arbeitsgruppen in Ministerien, die sich mit konkreten Fragestellungen beschäftigen, bis zu so Treffen, die manchmal auch an den Medienfotos gemacht werden, dazu mit einigen Ökonomen, das bin ich, anderen Kollegen auch aus anderen Instituten werden eingeladen, die wir mit diversen Minister oder mit dem Bundeskanzler einfach in dieser Form kurz besprechen. Ich hatte auch im Sommer die große Freude, einmal zu einem 1-zu-1-Termin zum Kanzler eingeladen zu werden. Und da habe ich einen konkreten Fragenkatalog bekommen, und die habe ich einfach dann in einer Stunde detailliert erklärt, was meine Meinung ist zu diversen Reformen, also von bis.
Sehr viel Analyse steckt dahinter, nehme ich mal an.
Ja, wir haben ein Team, das sich eigentlich fast ausschließlich als Ökonominnen zusammensetzt. Von 16 Leuten sind 14 Forscherinnen, da inkludiere ich mich auch. Und wir lesen sehr viel, wir rechnen sehr viel und wir lesen aber auch sehr viel Zeitung, um überhaupt zu wissen, was los ist in anderen Ländern und ein bisschen eine Abschätzung geben zu können, was die Entwicklungen weltweit jetzt für uns bringen. Ja, sehr viel Analyse auf mehreren Ebenen.
Na gut, die nächste Frage wäre, viele Bürger und auch viele Menschen in unserem Umfeld interessieren sich ehrlich gesagt nicht so für Wirtschaftspolitik und sie wollen einfach ein gutes, wirtschaftlich abgesichertes Leben führen. Wie erklärt man jetzt den Menschen, dass man überall sparen muss, wenn sie vielleicht Angst haben, dass man ihnen sogar was wegnimmt?
Ja, das ist eine exzellente Frage. Also zuerst mal schade, dass sich so wenig Menschen dafür interessieren, weil ich glaube, das wäre auch viel gescheiter, wenn man sich mehr dafür interessiert, weil dann kann man einfach nicht nur die Entscheidungen der Regierung so hineinnehmen, sondern vielleicht dadurch, dass man sich dafür interessiert und ein Wissen hat, auch mehr aktiv mitgestalten. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, Politik aktiv mitzugestalten, von Bürgerbeteiligungen über Wählen gehen und das wirklich bewusst zu machen und wissen genau, wofür ich mich entscheide, wenn ich beispielsweise diverse Kandidaten wähle. Also das wäre mein großer Wunsch, dass auch dieses Wissen in den Schulen vielleicht schon viel früher vermittelt wird und auch, dass es auch so ein gewisses Grundbasis für alle, die wirklich dann ermöglicht, rationale Entscheidungen zu treffen. Aber wie erklären wir das den Menschen? Das ist eine sehr tückische Frage. Es gibt zwei sehr bekannte Volkswirte, Kahneman und Tversky, die sogar in den 1970ern schon dafür einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen haben, für genau diese Art von Untersuchung, die sagt, dass Menschen reagieren psychologisch sehr negativ auf das, dass man immer was wegnimmt. Aber nur minimal positiv auf wenn man was gewinnt. Da sehen wir zum Beispiel bei Lotteriegewinnern, die Menschen reagieren wirklich sehr negativ. Und ich glaube, das ist ein Hauptproblem natürlich, das die Politik hat. Ich glaube, wir müssen aber den Menschen eben diesen Vergleich der Kurz- und Langfristigkeit, glaube ich, gut besser vermitteln, weil es ist klar, dass wenn ich jemanden jetzt was wegnehme, dann ist das sehr unangenehm. Aber wenn ich gleichzeitig vermitteln kann, dass ich dadurch in 15, 15, 20 Jahren ein viel, viel vielleicht wohlhabendes Land habe als Österreich, der wirklich gut funktioniert, weiter hier gutes Lebensstandard möglich, dann glaube ich, ist das möglich, weil Menschen entscheiden auch in individuellem Leben so. Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in die Schule, anstatt einer Erwerbsarbeit vielleicht schon mit 15 nachzugehen, dann ist es auch ein Verzicht auf Einkommen, aber dafür bekomme ich vielleicht ein höheres Einkommen in der Zukunft, weil ich in meine Bildung investiert habe und kann vielleicht einen besseren Job dadurch haben. Also wir entscheiden auch als Menschen in dieser Form. Worauf muss ich jetzt verzichten? So dass ich später vielleicht was davon habe. Ich nehme jetzt einen Kredit für eine Wohnung, aber dafür habe ich später eine Wohnung. Und das genauso ist es in der Makroökonomie. Und ich glaube, das lässt sich auch gut erklären mit genau solchen Beispielen.
Wir würden Ihnen auch gerne persönliche Fragen stellen und mit einer beginnen, die Frauen sicher öfter hören als Männer. Wie geht sich das mit Karriere und mit Familie aus? In Österreich hören wir ja immer wieder, dass Frauen viel in Teilzeit arbeiten, weniger verdienen, sich mehr um Kinder kümmern müssen.
Ja, na, also ich niemand hat versprochen, dass es einfach wird, aber ja, es ist eine große Herausforderung. Meine Kinder sind in einem Alter, wo es noch nicht ganz alles von alleine machen können. Aber ich habe einen sehr, sehr, sehr unterstützenden Ehemann. Vielleicht auch ein nächster Tipp an junge Menschen, gesagt, oder junge Frauen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung, die man im Leben trifft, ist, mit wem man das Leben teilen will, sodass es sich dann durchaus geht, trotz mangelnder Infrastruktur. Familie hilft uns auch ein bisschen, aber wie gesagt, die partnerschaftliche Beziehung zu meinem Mann ist auch wahrscheinlich der wichtigste Faktor überhaupt. Wir teilen uns alle Hausarbeiten sozusagen mehr oder minder fair. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. In Österreich ist es schwieriger als woanders, weil eben diese Infrastruktur oft noch fehlt. Aber wir haben in Wien gut ausgebaute Elementarpädagogik, aber auch und Ganztagsschulen. Aber wenn man abseits von Wien sich bewegt, dann ist es schon viel, viel schwieriger. Es gibt aber inzwischen, glaube ich, ein viel, viel Verständnis dafür, dass man das ausbauen muss. Also das hat sich geändert. Noch vor 5, 6 Jahren habe ich dann schon gehört aus den Bundesländern, nein, überhaupt kein Thema. Aber jetzt eben mit der Wirtschaftskrise haben selbst die konservativsten Politiker erkannt, dass ohne auch dessen, dass die Frauen auch vollarbeiten wollen oft und können und sind super ausgebildet, verlieren wir so viel an der Wirtschaftskraft, dass es einfach ein Wirtschaftsfaktor ist. Und das hat sie, glaube ich, überzeugt. Und inzwischen sehen wir auch hier Bewegung.
Gab es konkrete Situationen, in denen Sie das Gefühl hatten, aufgrund Ihres Geschlechts oder Ihrer Herkunft anders behandelt zu werden? Oder dass Sie sich nicht ganz ernst genommen gefühlt haben?
Ja, die ganze Zeit. Also wegen Herkunft vielleicht weniger. Das traut sich, glaube ich, niemand. Ja, es kommen immer Fragen, aber wo kommen Sie wirklich her? Sag ich, aber österreichische Staatsbürgerschaft. Naja, aber wirklich. Also das passiert schon, aber das stört mich nicht so groß. Was mich wirklich stört und ich sensibel bin, ist, wenn ich weiß, Österreich ist ein Land der Berufstitel und akademischen Titel und alle schauen drauf. Und es ist mir mehrmals passiert, dass meine männliche Kollegin mit ihren Titel angesprochen worden ist und ich nicht. Aber es ist kein Problem für mich, wenn keine Titel verwendet werden, weil in angelsächsischen Land an der Universitäten ist man per Du und fertig. Also das ist kein Problem. Aber da muss es einfach für alle gleich gelten. Eine Szene, die ich besonders in Erinnerung habe, ich habe auf einer großen Konferenz einen Keynote-Vortrag gehalten, zusammen einen Freund dort getroffen, der auch einen Keynote-Vortrag gehalten ist. Er ist älter und schon grauhaarig und habe ich dann bin mit dem gestanden und da ist ein Herr zu uns gekommen und sagt, na, was machen Sie zu ihm? Und sagt, na, ich halte hier eine Keynote. Da dreht sich zu mir und sagt, und Sie sind die Assistentin. Also diese Momente passieren und ich bin inzwischen selbstbewusst genug zu sagen, okay, stopp. Ich finde es ein bisschen peinlich, dass ich selber um das kämpfen muss, weil es muss eigentlich selbstverständlich sein, das ist heutzutage, aber ich mache es, weil ich glaube, das wird sich nichts ändern, wenn man es nicht anspricht.
Auf jeden Fall. Wie geht man am besten damit um als Frau? Muss man das einfach beiseite legen, so wie Sie vorhin gesagt haben, oder wirklich dafür stehen und zu kämpfen und zu sagen, hier habe ich eine Grenze?
Ja, diese Frage habe ich mir lange gestellt. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein bisschen peinlich, wenn man es anspricht, weil das wirkt ein bisschen unsicher und nein, ich muss unbedingt jetzt mit Titel angesprochen werden. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil wenn man das nicht sagt, dann wird das auch nicht passieren. Wenn es geht, dann frage ich zum Beispiel meinen Pressesprecher oder das vielleicht einen Journalisten anrufe oder jemanden und sage, bitte macht ihr das so, weil das ist dann vielleicht ein bisschen eleganter. Aber inzwischen bin ich einfach schmerzbefreit und wenn mir was stört, dann sage ich das offen. Das ging nicht nur um, wie man angesprochen wird zum Beispiel, sondern auch so um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich habe eine sehr lustige Szene im Kopf. Das war, glaube ich, um die Corona-Zeit. Da war meine Tochter noch sehr, sehr klein, eigentlich ein Baby. Und ich wurde eingeladen zu einem Interview, zu einer Zeitung, über Arbeitszeitverkürzung zu sprechen mit dem Aufhänger. Naja, Arbeitszeitverkürzung für alle wäre super, weil da können ja die Frauen und Männer sozusagen sich die Familienarbeit besser abteilen. Und ich sage, ja, okay, klingt gut, mache ich. Na, und wann wäre das dann? Naja, am Dienstag um 18 Uhr. Sage ich, ja, fällt euch selber nicht ein, dass um 18 Uhr am Dienstag ist Zeit für die Familie. Ob das jetzt ich mache oder mein Mann, ist ja wurscht, aber dann machen wir es vielleicht zur normalen Arbeitszeit. Weil es gibt Länder, wo das sehr wohl ein kulturelles Faktor ist. Wenn man in Schweden sagt, um 18 Uhr ist ja Familienzeit, dann ist Familienzeit. Und auch, wenn ich, habe ich in der Corona angelernt, vielleicht können Sie sich erinnern oder die Hörer erinnern, dieses sehr, sehr bekannte Video noch vor Corona, wo ein englischer Journalist ein Interview gegeben hat über Südkorea und die zwei Kinder sind von hinten marschiert und das war so weltweites, virales Video und alle haben gelacht, aber gibt's denn das, wie unprofessionell? In der Corona-Zeit haben wir das natürlich alle gemacht und jetzt inzwischen bin ich so frech, dass wenn mir jemand sagt, dass gut, wir haben jetzt einen Call um 18 Uhr oder um 19 Uhr, dann habe ich so gar meine Tochter mir explizit noch auf den Schoß gesetzt, sodass die auch vielleicht auch kapieren, dass auch irgendwann Menschen auch Familienzeit haben sollen.
Wow, das gefällt uns extrem, was Sie da sagen, besonders als Frau.
Ja, wirklich.
Wir kommen auch schon dem Ende näher, aber zum Abschluss wollen wir Ihnen noch eine letzte Frage stellen, die wir so ähnlich auch den anderen Gästen hier stellen. Und zwar, was würden Sie heute Ihrem 18-jährigen Ich raten?
Was würde ich raten? Flexibel zu bleiben. Also meine Lebenserfahrung ist so, dass es eigentlich nie so rausgekommen ist, wie ich mir das gewünscht oder geplant habe. Und zumeist waren das positive Entwicklungen. Also man muss einfach immer irgendwie flexibel reagieren. Als ich nach Wien gezogen bin, war eigentlich der Plan, nur hier fertig zu studieren ein Jahr und dann nach Hause zu kommen, hat sich komplett anders ergeben. Da bin ich inzwischen in Portugal gewohnt, wo ich einen Österreicher kennengelernt habe und dann wieder nach Österreich zurückgezogen und sehr viele Entscheidungen getroffen, irgendwie im Moment und flexibel reagiert. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das, was ich ja bereits gesagt habe, die wahrscheinlich wichtigste Entscheidung im Leben wird doch sein, mit wem man das Leben verbringt, gerade als Frau, um eben alle Möglichkeiten offen zu haben. Und vielleicht ein bisschen früher Selbstbewusstsein. Ich war sehr lange auch so ein bisschen Imposter-Syndrom und selbstbewusst. Vielleicht hört sich das nicht mehr nach an, aber ich bin ja inzwischen 40. Man kann auch viel früher schon Selbstbewusstsein aufbauen. Das ist auch, glaube ich, eine sehr wichtige Fähigkeit im Leben.
Vielen Dank für die Empfehlungen und vielen Dank auch, dass Sie da waren und dass Sie mit uns gesprochen haben. Das war sehr interessant. Wir haben einiges gelernt und ich hoffe, die Leute, die zugehört haben, konnten auch einiges mitnehmen.
In einer Woche erscheint eine neue Folge der Business Klasse und dort geht es um Krypto, um Bitcoin, um Trading-Plattformen, ob man dort wirklich schnell reich wird und vieles mehr. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören und ciao.